NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Zur ersten Shabbat Shalom-Ausgabe im neuen Jahr begrüßt sie Miron Tenenberg. Hallo. Das Jahr 2026 wird für den jüdischen Salon am Grindel ein besonderes. Denn er wird volljährig. Der Hamburger Verein ist nämlich 2008 im historischen Grindelviertel gegründet worden und hat sich seitdem als unabhängiger Kultur- und Debattenort darüber hinaus in ganz Hamburg fest etabliert. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins widmen sich ehrenamtlich der Vermittlung aktueller Kultur- und geschichtlicher Ereignisse. Konkret heißt das, dass im Salon regelmäßig Lesungen, Gespräche und Vorträge stattfinden, aber auch Musik und Filme gezeigt werden. Natürlich haben wir diese auch bereits in unserem Programm vorgestellt. Der Salon versteht sich als offener Raum für Austausch zwischen jüdischen und nichtjüdischen Besucherinnen und Besuchern. Denn verstanden werden soll das Programm als niedrigschwelliger Zugang zu jüdischen Themen und Lebenswelten. Daher blicken wir kurz auf das vergangene Jahr des Salons und schauen auf die geplanten Veranstaltungen und Herausforderungen in den kommenden Monaten. Dafür spreche ich mit Sebastian Schirmeister vom Vereinsvorstand. Er ist Literaturwissenschaftler an der Uni Hamburg und assoziiert am Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Herr Schirmeister, wie ich gerade bereits gesagt habe, wird der jüdische Salon am Grindel in diesem Jahr 18 Jahre alt. Sie selbst sind seit 10 Jahren dabei. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich neben Ihrer akademischen Arbeit für den Salon zu engagieren?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ich bin als Zuhörer und Zuschauer in den jüdischen Salon am Grindel gekommen und das hat mir sehr gut gefallen. Und nach einigen Besuchen hatte ich dann selbst eine Idee und habe ganz frech gefragt, ob man nicht zu einer deutsch-hebräischen Lyrik-Anthologie, die Bekannte von mir herausgegeben haben, ob man nicht dazu im Salon eine Veranstaltung machen könnte. Und dann war die Antwort, ja, sehr gerne, möchtest du die nicht selbst machen und moderieren? Und das war die Initialzündung und dann habe ich eine Veranstaltung gemacht mit wenig Publikum, aber toller Atmosphäre. Dann habe ich irgendwann eine zweite Veranstaltung gemacht und so bin ich nach und nach hineingerutscht, sozusagen von der Publikumsseite auf die Bühnenseite gewechselt und habe das bisher nicht bereut, mich dort zu engagieren und Kulturveranstaltungen zu machen.
Dazu muss man auch sagen, dass es nur eine Handvoll aktiver Mitglieder gibt, aber viele wohlgesonnene Menschen. Das erfordert von Ihrer Seite sicher auch sehr viel Herzblut. Warum engagieren Sie sich für den Salon?
Ich persönlich mache das, weil mir Kulturvermittlung und Wissensvermittlung schon immer auch im akademischen Kontext ein Anliegen war. Und da ich nun thematisch im Bereich Literatur, jüdische Literaturen unterwegs bin, ist das gewissermaßen naheliegend gewesen, das auch im Salon zu tun. Und es ist auch eine Arbeit, für die man etwas zurückbekommt, auch wenn es ehrenamtlich ist. Also die Rückmeldung aus dem Publikum, die Rückmeldung von den Gästen, die wir in den Salon einladen und mit denen wir sprechen, die sind häufig so positiv über den Ort, über die Begegnung, über die Veranstaltung, über das Format, dass das schon auch Kraft und Energie gibt, weiterzumachen und sich wieder neue Dinge zu überlegen. Auch wenn es tatsächlich sozusagen on top zu allem anderen noch dazu kommt.
Das Ergebnis ist, dass Sie das vergangene Jahr mit etwa 20 Veranstaltungen beendet haben. Welche davon sind Ihnen noch ganz lebendig in Erinnerung?
Mir ist sehr in Erinnerung geblieben der Start im Januar 25. Hatten wir eine sehr schöne Veranstaltung zu einem schwierigen Thema. Und zwar ging es um Antisemitismus und die Frage, ob man mit Humor gegen Antisemitismus etwas ausrichten kann. Dort hatten wir Lea Streisand und Alexander Estes, zwei wunderbare Autoren. Und das war so unterhaltsam und vergnüglich, das Gespräch mit den beiden, aber vor allen Dingen zwischen den beiden, dass ich da als Moderator mir zwischenzeitlich überflüssig vorkam. Das war ein guter Start in ein schwieriges Jahr mit allen Rahmenbedingungen. Und dann eine Veranstaltung zu Leonard Cohen, beziehungsweise zu Leonard Cohens Stimme. Kaspar Badke aus Basel hat ein Buch geschrieben über die Stimme von Leonard Cohen. Und den hatten wir eingeladen und haben uns gedacht, wir können jetzt nicht anderthalb Stunden lang nur über Leonard Cohen und dessen Stimme sprechen. Wir brauchen Musik und haben uns den Kantor der Reformsynagoge in Hamburg an Land gezogen, gewissermaßen Asaf Levitin. Und der hat gemeinsam mit Gennadi Zipin, der ihn begleitet hat, Leonard Cohen interpretiert. Und so hatten wir eine schöne Mischung aus Musik und Gespräch. Asaf hat sich dann auch zu uns gesetzt und aus seiner Perspektive als Musiker und als Kantor über Leonard Cohen gesprochen. Das war toll, das war sehr gut nachgefragt. Also die Leute haben bis zur letzten Sekunde gewartet, ob vielleicht doch noch irgendwo ein Plätzchen frei bleibt und sie noch mit hinein können. Das war im Tonali-Saal. Und als dann zum Höhepunkt der Veranstaltung Asaf und das ganze Publikum gemeinsam Halleluja gesungen haben, dann war das ein Abend, der, glaube ich, nicht nur mir, sondern vielen in sehr guter Erinnerung geblieben ist.
Davon gibt es leider keine Tonaufnahme. Sie hatten aber auch noch einen anderen Hamburger im Programm.
Genau, das war eine Veranstaltung, die nicht ich organisiert habe und wo ich auch selbst leider nicht in Hamburg war, was ich sehr bedauert habe. Wir hatten Daniel Kahn im Salon, das haben wir ebenfalls, weil sich das für Musik einfach anbietet, im Tonali-Saal gemacht. Und er hat dort moderiert und eingeführt von meiner Kollegin Christina Omelchenko Lieder von Freiheit und einer besseren Welt gesungen. Daniel Kahn ist wahrscheinlich vielen durchaus ein Begriff, der auf Deutsch, auf Englisch, auf Jiddisch singt, ganz viele tolle eigene Lieder hat, aber eben auch sehr spezielle jiddische Übersetzungen bekannter Lieder, unter anderem von Leonard Cohen. Insofern gibt es da auch eine Verbindung zwischen diesen Musikveranstaltungen, die wir gemacht haben.
Das nehme ich mal zum Anlass, jetzt ein Lied anzuspielen von Daniel Kahn, nämlich Dirty Old Town, in einer Übersetzung von ihm selbst als dann Dreckige Stadt. Und das ist erschienen auf dem Album Umruh, welches im vergangenen Jahr im November herausgekommen ist. Dreckige Stadt.
Ob sich verliebt bei der Gasfabrik, sich verhohlen beim Kanal, sich zerkischt beim Gestank von Fisch, dreckige Stoff, dreckige Stoff. Ich helse eines von der Welt, das Vorderband wird die Nacht abbrannt, Schlabusch weg auf dem Frühlingwind. Dreckige Stoff, dreckige Stoff. Viele wohne Wolken sind, kätzlich branchen auf der Brieg. Es pfeift am Meer von der Gas. Dreckige Stoff, dreckige Stoff.
Wir hörten Daniel Kahn mit Dreckige Stadt und ich bin im Gespräch mit Sebastian Schirmeister vom Jüdischen Salon am Grinde. Sagen Sie, was macht die Veranstaltungen in Ihrem Salon eigentlich so besonders?
Also vielleicht unser Bemühen um Vielfalt und Abwechslung, sowohl was die Themen angeht, als auch was die Gäste angeht, die wir uns einladen. Also es gibt Literatur, es gibt Musik, es gibt Filme, es gibt Gesprächsformate. Und das Besondere ist vielleicht, dass immer der Anspruch besteht, dass diese Veranstaltungen nicht einfach nur eine Art von Kulturkonsum sind, gute Musik, gute Literatur, die man sich anhört und dann wieder nach Hause geht, sondern dass der Salon ein Ort der Begegnung ist und ein Ort des Austausches, wo man Menschen trifft, die man vorher nicht kannte, Menschen trifft, die irgendwie anders sind, für die man sich aber interessiert oder für deren Ansichten und Positionen man sich interessiert, sodass der allerbeste Fall ist, dass am Ende von so einer Veranstaltung das Gespräch gar nicht endet, sondern in irgendeiner Form weitergeht, ob man noch gemeinsam was trinken geht oder ob man einfach noch ein bisschen im Gespräch verweilt. Das ist so der Idealfall, den wir uns für die Veranstaltung, die wir organisieren, wünschen. Da ist der Salon im besten Fall ein gewissermaßen intimer, vertrauter Rahmen, ein geschützter Raum, in dem man wirklich auch Fragen stellen kann und dann miteinander spricht. Und das funktioniert schon ein bisschen besser, wenn es nur, sagen wir mal, 30, 40, 50 Leute sind. Aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn der Andrang so groß ist. Bei Leonard Cohen war der Tonali-Saal rappelvoll und auch andere Veranstaltungen können wir uns im Moment nicht beklagen. Die Nachfrage ist groß und wir freuen uns sehr, wenn so viele Menschen kommen, wie eben in die jeweiligen Räumlichkeiten passen.
Dann kommen wir doch gleich mal auf die kommenden Monate zu sprechen. Sie haben ja schon einige Veranstaltungen vorbereitet. Unter anderem heißt die erste Veranstaltung am 18. Januar mit der Autorin Roswitha Rotlach über die Gründe für eine lange Freundschaft mit dem jüdischen Salon am Grindel. Was glauben Sie, wird sie zu dieser Freundschaft denn sagen?
Da bin ich selbst auch sehr gespannt, weil Roswitha Rotlach eine der ältesten Freundinnen des jüdischen Salons ist und ich bin selbst ja erst später hinzugekommen. Und da geht es wirklich um die Anfangszeit, als der Salon 2008 gestartet ist. Und Roswitha Rotlach hat für ihren Neffen, war das glaube ich, ihre eigene Familiengeschichte, sie ist Jahrgang 41, aufgeschrieben. Und da geht es um vor allen Dingen die deutsche Nachkriegszeit, um Erfahrungen in einer deutschen Familie und um die Frage, wie man umgeht mit dem Schweigen, mit dem Verschweigen und welche Rolle dann ein Ort wie der Jüdische Salon spielen kann. Und ich muss gestehen, also ich bin selbst sehr gespannt. Wir machen das ausnahmsweise mal an einem Nachmittag im Hannah-Arendt-Salon am Schulterblatt. Das wird also auch ein bisschen ein anderes Format als die sonstigen Abendveranstaltungen, die wir so durchführen. Aber Roswitha Rotlach ist eben als Freundin des jüdischen Salons so ein wichtiger Teil dieses ganzen Konstruktes. Und sie spricht mit Stefan Samtleben, dem Buchhändler, der selbst auch Teil dieser ersten Phase des jüdischen Salons war, wo es einen Salon, ein Café und eine Buchhandlung gab, die gemeinsam sozusagen angetreten waren, jüdische Kultur zugänglich zu machen.
Ohnehin sind Sie im Verein überdurchschnittlich durch Menschen im Literaturbetrieb im weitesten Sinne vertreten. Das spiegelt sich dann auch im Programm wider.
Ja, das liegt einfach daran, dass die Aktiven im Salon dann am besten das organisieren, wo sie sich selbst ein bisschen auskennen. Also wir sind Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler. Barbara Guggenheim ist Buchhändlerin, kennt sich also auch sehr gut mit Literatur aus, hat aber auch lange beim Filmfest Hamburg gearbeitet. Also Literatur und Film, das sind im Moment unsere Schwerpunkte und Kompetenzzentren. Also da kennen wir uns ein bisschen aus.
Und das führte dann auch dazu, dass die Autorin Maria Stepanova auch demnächst bei Ihnen sein wird.
Ja, am 22. Januar. Und da freue ich mich vor allen Dingen, weil es wieder eine mehrsprachige Veranstaltung wird. Also es wird auf Russisch gelesen, es wird dann auf Deutsch übersetzt und es gibt ein Gespräch auf Englisch. Die Mehrsprachigkeit ist ja auch irgendwie ein Ausweis für jüdische Literaturen. Und der Roman, der Absprung, um den es gehen wird, ist eine Exilgeschichte. Und ich finde das sehr spannend, wenn jetzt ganz viel Texte entstehen von und über Autorinnen und Autoren, die in Deutschland im Exil sind und nicht mehr länger Exilliteratur aus Deutschland im Fokus steht, wie das historisch häufig der Fall war, sondern jetzt gewissermaßen Deutschland zum Exilland geworden ist. Und das wird eine Veranstaltung mit Maria Stepanova und die wird moderiert von Natascha Freundl. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird mit Sicherheit interessant und vielseitig.
Jüdische Kultur in Deutschland zieht sich allerdings auch immer weiter aus dem öffentlichen Leben heraus, auch weil die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile einen großen Posten darstellen. Man kann sich also für Kultur ohne Sicherheit oder Sicherheit ohne Kultur entscheiden. Wie handhaben Sie das?
Also über viele Jahre mussten wir zum Glück über Sicherheit nicht viel nachdenken. Der Salon ist ja so ein eingetragener Verein und eine unabhängige Kultureinrichtung, hat also nicht die gleichen Herausforderungen wie zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Hamburg, die ganz anders repräsentativ für Jüdinnen und Juden in Hamburg steht. Aber wir haben nach dem 7. Oktober 23 auch direkt wenige Tage danach eine Veranstaltung, wo wir lange diskutiert haben. Machen wir das jetzt? Können wir das machen? Wie ist die Lage? Sollen wir das absagen? Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir nicht die Kultur opfern dürfen, dass Kultur vielleicht jetzt noch wichtiger als ohnehin schon ist. und haben dann jetzt aber in den letzten Monaten, also im letzten Jahr, doch immer wieder auch zusätzlich Sicherheitsdienst mit engagieren müssen, um den Einlass noch etwas sicherer zu machen und auch unseren Gästen und dem Publikum zu vermitteln. Wir haben das im Blick, wir kümmern uns und wir tun alles, was wir können, um dafür zu sorgen, dass alle sich im Salon wohl und sicher fühlen. Und das ist jetzt einfach ein Punkt, der dazugekommen ist in unseren Kalkulationen und in unseren Überlegungen, wo wir welche Veranstaltung machen und welchen Gästen, was das dann bedeutet. Also die Weltlage lässt uns sozusagen auch nicht in Frieden.
Ich sprach mit Sebastian Schirmeister vom Verein Salon am Grinde. Infos zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.salonamgrinde.de. Und abschließend fragen wir immer nach einem Wunsch zu jüdischer Musik. Sie verbindet da etwas ganz Besonderes, richtig?
Ja, ich habe lange drüber nachgedacht und vorgeschlagen, einen Song einer israelischen Musikerin und Autorin und überhaupt Wortkünstlerin zu spielen, der mich seit über 20 Jahren begleitet, seit der ersten Zeit, die ich in Israel verbracht habe. Ihr Name ist Hadara Levin Areli und der Song heißt Boi Arelach et Sofa Olam, komm, ich zeige dir das Ende der Welt. Das ist ein Lied, was irgendwie in die Zeit passt und trotzdem nicht verzweifelt ist.
Boi Arelach et Sofa Olam Mikaro Shetedi Leam אז בואי אראה לך את סוף העולם מקרוב שתדעי לאן אל תגידי לי לאן להסתכל אני לא בדיוק יודע מה את רוצה אני בטוח שאת החברה היחידה שלי סוף העולם אז בואי אראה לך את סוף העולם מקרוב שתדעי לאן אני חושב שאני אוהב אני לא בטוח לא בטוח בכיוון הרוח שאת
Wunderschön, Sie hörten die israelische Singer-Songwriterin Hadara Levin Areli. Sie ist für ihre gefühlvollen und persönlichen Lieder bekannt. Darüber hinaus hat sie mehrere Bücher mit Essays, Romanen und Lyrik veröffentlicht und gilt immer noch als Geheimtipp der israelischen Kulturszene. Und jetzt kommen die aktuellen Meldungen.
Eine Personalie des neuen New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani beunruhigt offenbar die jüdische Gemeinschaft in der amerikanischen Metropole. Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, sorgt die Ernennung des Juristen Ramzi Kassem für Unruhe. Er soll unter anderem Anti-Israel-Aktivisten vertreten haben. Ein weiterer Berater Mamdanis, Patrick Gaspard, sagte dem US-Magazin New Yorker, Mamdani sei der Prototyp einer neuen Generation amerikanischer Politiker, die durch die palästinensische Bürgerrechtsbewegung geprägt worden seien. Mamdani übernahm das Amt des Bürgermeisters von New York City mit Beginn des neuen Jahres. Bei seiner Vereidigung in einem historischen U-Bahnhof legte er die Hand auf einen Koran. Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister New Yorks. Wenige Tage vor seinem Ausscheiden hat der Hamburger Antisemitismusbeauftragte Stefan Hensel ein ernüchtertes Fazit gezogen. Der Zeitschrift Publikforum sagte er, seit dem 7. Oktober 2023 seien Hass, Bedrohungen und die persönliche Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit gestiegen. Zugleich habe er gespürt, dass er politisch immer weniger durchdringe. Hensel warf der Politik trotz positiver Ansätze fehlenden politischen Willen vor, gegen Judenfeindlichkeit anzugehen. Nach den Worten Hensels wird wegen der Bedrohungen sichtbares jüdisches Leben vermieden. Die geringe Zahl sichtbarer Angriffe täusche, sie sei Ausdruck von Rückzug, nicht von existierender Sicherheit. Der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin und ehemalige US-Finanzminister Michael Blumenthal wird morgen 100 Jahre alt. Blumenthal stand von 1997 bis 2014 an der Spitze des Jüdischen Museums. Nach seinen Worten sollte das Haus zeigen, dass Juden durch Jahrhunderte hindurch tief verwurzelte Deutsche gewesen seien. Zudem waren sie seiner Meinung nach unentbehrlich für die Entwicklung Deutschlands zu einer modernen Nation. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs flüchtete Blumenthal zunächst nach Shanghai und wanderte 1947 in die USA aus. In den 1970er Jahren war er Finanzminister im Kabinett von US-Präsident Jimmy Carter. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Die Auslegung der aktuellen Parasha Vayechi, also des aktuellen Torah-Abschnitts, kommt in dieser Woche von Militärrabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Es spricht Johannes Avenarius.
Diese Woche lesen wir in den Synagogen den Schluss der Josefsgeschichte. Wir hören vom Tod Jakobs, dem Vater Josefs, und von Josefs eigenem Tod. Nach all den Abenteuern, die wir in den letzten Wochen gelesen haben, von Josef als Lieblingskind seines Vaters, der durch Arroganz seine Brüder dazu trieb, ihn als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen, als Lieblingsdiener Potiphars, der durch Lüge in den Kerker geworfen wurde, als Traumdeuter des Pharaos, der zum Vizekönig Ägyptens aufsteigt, der seinen Brüdern als Bittstellern wieder begegnet und von ihnen nicht erkannt wird, der mit seiner ganzen Familie in Ägypten wiedervereint ein gutes und reiches Leben beginnen kann, hören wir nun das Ende. Den Schwanengesang all der Abenteuer, die mit dem Auftrag Gottes an Abraham und Sarah begannen, ihre Heimat zu verlassen und in das Land zu gehen, das er ihnen zeigen wird. Aber ist es wirklich der Schwanengesang, der Nachklapp einer großen Zeit, von dem wir hier lesen? Oder ist es vielleicht doch eher unsere Konsumentenhaltung, die Abenteuer mit Mord und Totschlag allemal spannender findet als friedlich gelungenes Leben? Vielleicht haben wir aber ein Jahrhundert nach Sigmund Freud auch gelernt, die Dramen des Alltags besser wahrzunehmen, die auch da stattfinden, wo weder Hunger noch Krieg herrschen. Immer wieder haben wir in den letzten Wochen in der Tora von Geschwistern gelesen, die in bitterer Konkurrenz leben, von Ehepartnern, die einander das Leben schwer machen, und von Eltern, die ihre Kinder nicht gleichermaßen lieben. Und trotzdem ging die Geschichte weiter, ging das Leben weiter. Die glückliche Gegenwart, die Josefs Familie in Ägypten genießen darf, dauert über den Tod Josefs hinaus noch mehrere Generationen. Was hat dieses Happy End ermöglicht? Eine mögliche Antwort ist, dass alle aus ihren Fehlern gelernt haben und erwachsen geworden sind. Dies ist sicher nicht falsch, finden wir doch solche Reifungsgeschichten schon seit Abraham immer wieder. Josef selber aber hat eine ganz andere Antwort. Auf die Angst seiner Brüder, die nach dem Tod ihres Vaters nun doch seine späte Rache befürchten, erwidert er, dies alles sei Gottes Plan gewesen, es musste geschehen. Nur indem seine Brüder Josef in die Sklaverei verkauften, konnte er zum Vizekönig Ägyptens werden. Nur so ihnen später in der Zeit der Not helfen. So erscheinen Josef im Rückblick seine Brüder und er selber wie Schauspieler in einem festgelegten und inszenierten Spiel. Diese Deutung aber fühlt sich nicht nur unbefriedigend an, weil Gott das Ganze dann auch einfacher hätte regeln können, sondern vor allem, weil wir Menschen dann als bloße Marionetten in einem göttlich gelenkten Theater erscheinen. Matrix auf biblisch, wenn man diesen Vergleich zu Hollywood ziehen möchte. Dies macht auch die Josefsgeschichte in der Tora zur Ausnahme. Die menschliche Freiheit, sich für das Gute oder das Böse entscheiden zu können, ist zentral für das Judentum. Bei der Schaffung der Welt haben die Engel Gott gewarnt, so heißt es im Midrasch, die Menschen zu erschaffen, denn das werde nicht gut ausgehen. Gott aber hat nicht auf die Engel gehört, denn er wollte Wesen, die aus eigenem Antrieb das Gute tun. Wir alle können nur hoffen, dass wir Menschen heute diese Kraft haben und die Einsicht, uns für das Gute zu entscheiden.
Das war Rabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Es sprach Johannes Avenarius. Jetzt hören Sie das Hashiveinu in einer Vertonung von Salomon Sulzer. Übersetzt lautet der Text: Führe uns zurück, ewiger zu dir, Wir wollen zurückkehren, erneuere unsere Tage wie ehedem. Es singt Fanny Rennert.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.